D-Radio Wissen. Update.
In Japan heulten heute die Sirenen. In einer Schweigeminute haben die Menschen an die Opfer der Tsunami-Katastrophe vor 3 Jahren erinnert. Der Tsunami und die Folgen, das ist unser Top-Thema im Update. Heute mit Franziska Zecher.
Update.
Mokuto.
Der Piepton zeigt 14.46 Uhr japanischer Zeit an. Genau um diese Zeit wurde die japanische Küste vor 3 Jahren von einem Erdbeben erschüttert, das einen Tsunami auslöste. Bei der Katastrophe kamen mehr als 18.000 Menschen ums Leben, mehr als 2.000 werden immer noch vermisst. Auf der nationalen Gedenkfeier in Tokio erinnert eine Mutter an ihren 25-jährigen Sohn. Seine Leiche hat sie 10 Tage nach der Katastrophe gefunden. Er hatte geholfen, andere Menschen in Sicherheit zu bringen.
We'll continue to work toward rebuilding our city. So please, watch over us throughout this process. As a mother, I am proud of you.
Der Tsunami traf auch das Atomkraftwerk in Fukushima. Dort kam es zur Kernschmelze. Weil Radioaktivität austrat, mussten Hunderttausende ihre Häuser verlassen. Bis heute ist der Landstrich um das Atomkraftwerk wie ausgestorben. Laut amtlichen Angaben sind bis heute rund 1.600 Menschen in der Region an Krankheiten gestorben, die auf die Atomkatastrophe zurückzuführen sind. Einem Kinderarzt zufolge haben Untersuchungen ergeben, dass die Krebsrate bei Jugendlichen 30 Mal so hoch ist wie im Rest von Japan. Er sagt, je näher Jugendliche am Unglücksort leben, desto höher ist ihr Risiko für Schilddrüsenkrebs. Und wie steht es um die Atomruine in Fukushima selbst? Jürgen Hanefeld.
Die Arbeiter im Kraftwerk dürfen trotz Schutzkleidung und Atemmasken an manchen Stellen nicht länger als 2 Stunden pro Tag auf dem Gelände sein, damit der ohnehin erhöhte Grenzwert nicht überschritten wird. Die meisten von ihnen sind mit dem Bau immer neuer Tanks beschäftigt. 1.200 gewaltige Behälter mit zurzeit 436.000 Tonnen verstrahlten Wassers gibt es bereits. Man hat schon einen ganzen Wald für sie gerodet. Aber das Problem ist noch immer dasselbe. Grundwasser drückt von unten in die Reaktoren und muss als kontaminierte Brühe aufgefangen werden. Der US-amerikanische Berater des TEPCO-Konzerns, Dale Klein, sagt knapp:
Storing the massive amounts of water in tanks is not sustainable.
Radioaktives Wasser in diesen Mengen zu lagern, ist keine Lösung. Aber wohin damit? Solange die Lecks in den Reaktoren nicht gefunden sind und die Filteranlagen nicht arbeiten, darf die kontaminierte Flüssigkeit nicht ins Meer abgelassen werden. Wenn es doch geschieht, dann weil wieder mal jemand vergessen hat, ein Ventil zu schließen, wie vor 3 Wochen zum Beispiel. All das soll nun besser werden, verspricht der Leiter der Anlage, Akira Ono, zum Beispiel durch den schon lange angekündigten Bau einer Eisbarriere. 20 Arbeiter basteln auf engstem Raum an Rohrleitungen und schneiden mit kleinen Handsägen Schaumstoffröhren zu. Das soll der Anfang einer großen Idee sein. Wann sie verwirklicht wird und ob überhaupt, steht in den Sternen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima wird natürlich auch online diskutiert. Auf tagesschau.de schreibt User Kaito: Statt dran zu denken, die AKWs wieder in Gang zu setzen, würde ich eher den Menschen, die aus der Region flüchten mussten, ein gescheites Zuhause geben und eine öffentliche Ansage machen, wie die Lage wirklich ist. Das ist man den Opfern, denen man heute gedenkt, schuldig. Denn die noch Lebenden werden wie Ausgestoßene behandelt. Und das kann nicht sein. Auch auf unserer D-Radio Wissen Facebook-Seite ist Fukushima ein Thema. Boa Thor glaubt, ist für mich die Bestätigung, dass Kernkraft nicht in private Hände gehört. Randy Newt meint, wer glaubt, Tschernobyl wäre irgendwie vorbei, hat schon keine Ahnung. Bei Zeit Online wird die Debatte über Atomkraft in Deutschland diskutiert. Super Jones findet, schön und gut, sich über die paar verbleibenden deutschen AKWs Gedanken zu machen. Nur leider stoppt die Gefahr ja nicht an der deutschen Grenze. Riskanter sind die zig AKWs im Ausland, von denen wir umgeben sind. Kurios ist mit der Berichterstattung unzufrieden. Wie wäre es, wenn in der deutschen Presse auch einmal Atombefürworter zu Wort kommen dürften? Überall dürfen sich nur Gegner äußern. Veranstaltungen gegen Atomkraft finden überall statt. Und von wem wird das alles finanziert? Gibt es noch eine Meinungsfreiheit?
Was sonst noch wichtig war?
FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß soll noch mehr Steuern hinterzogen haben, als er bisher zugegeben hat. Nach neuesten Berechnungen der Staatsanwaltschaft sind es mittlerweile mindestens 27,2 Millionen Euro. Die Summe setzt sich zusammen aus den 3,5 Millionen Euro aus der ursprünglichen Anklageschrift sowie einer Neuberechnung auf Basis der vor kurzem eingereichten Unterlagen. Nach Darstellung einer als Zeugin befragten Steuerfahnderin könnte sich die Summe sogar noch erhöhen. Hoeneß selbst hat gestern 18,5 Millionen eingeräumt. Wegen der Fülle an neuen Informationen hält es Gerichtssprecherin Andrea Tietz für wahrscheinlich,
dass sich das Verfahren über den Donnerstag hinaus fortsetzt, nachdem, wie alle ja im Saal auch nachvollziehen konnten, die Berechnungen äußerst komplex, die juristischen Grundlagen äußerst diffizil sind, sodass man also hier wirklich sicherlich noch langen Fragebedarf an diese Zeugin hat, geschweige denn, dass die beiden anderen Zeugen, die jetzt bereits geladen sind, noch vernommen werden müssen.
Das Regionalparlament der Krim hat die Abhängigkeit von der Ukraine erklärt. Eigentlich wollte das pro-russische Parlament erst die Bürger über den Status der Krim entscheiden lassen. Am Sonntag gibt es dazu ein Referendum. Dann entscheiden die Bürger, ob sie zu Russland gehören wollen. Moskau findet die Volksbefragung gut. Die Ukraine, die USA und die EU dagegen nicht. Sie halten das Referendum für völkerrechtswidrig. Das Parlament in Kiew hat per Ultimatum verlangt, dass es abgesagt wird. Am Morgen hatte sich auch der gestürzte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch zu Wort gemeldet. Er sieht sich immer noch als Präsident und macht der neuen Regierung in Kiew Vorwürfe.
Sie haben so agiert, dass sich die Krim jetzt lossagt und die Bevölkerung im Südosten sogar unter den Gewehrkugeln für ihre Achtung und ihre Rechte eintritt. Er werde zurückkehren in die Ukraine, sobald es die Umstände erlaubten.
4 Tage nach dem rätselhaften Verschwinden des malaysischen Flugzeugs ist das Suchgebiet noch einmal vergrößert worden. Der Fokus liegt jetzt abseits der Flugroute an der Westküste Malaysias. Vietnam sucht jetzt auch, und zwar auf dem Land bis Laos und Kambodscha. Die beiden Passagiere, die mit gestohlenen Pässen an Bord der verschwundenen Malaysia Airlines Maschine waren, stammen nach neuen Erkenntnissen aus dem Iran. Einer der Männer, ein 19-Jähriger, wollte offenbar zu seiner Mutter nach Deutschland, um hier Asyl zu beantragen. Der malaysische Polizeichef und seine Behörde suchen weiter nach den Gründen für das Verschwinden der Maschine.
Wir schauen uns 4 Bereiche an: Entführung, Sabotage, psychologische Probleme eines Fluggastes sowie menschliches Fehlverhalten von Crew oder Passagieren.
Die Maschine der Malaysia Airlines war in der Nacht auf Samstag von Kuala Lumpur nach Peking unterwegs, als sie vom Radar verschwand, ohne einen Notruf abgesetzt zu haben. An Bord waren 239 Menschen.
Das ist halt der Tag, wo meine Tochter gestorben ist vor 5 Jahren. Das ist halt sehr schrecklich und das wird auch nie wieder gut werden.
In Winnenden haben die Menschen heute um die Opfer des Amoklaufs vor 5 Jahren getrauert. Damals hatte ein früherer Schüler in einer Realschule um sich geschossen. Er tötete 12 Menschen, auf der Flucht dann weitere 3 und sich selbst. Die Waffe gehörte seinem Vater. Gegen Ex-Agrarminister Hans-Peter Friedrich kann ermittelt werden. Das Innenministerium hat die Erlaubnis gegeben, die Vorwürfe gegen Friedrich in der Edati-Affäre zu untersuchen. Der CSU-Politiker steht im Verdacht, Dienstgeheimnisse verraten zu haben. Er hatte SPD-Spitzenpolitikern gesagt, dass gegen den SPD-Abgeordneten ermittelt wird. Dabei geht es um den Verdacht, dass Edati Kinderpornos besitzen könnte.
Was noch wichtig wird:
Das israelische Parlament, die Knesset, stimmt morgen über die Ausweitung der Wehrpflicht auf strenggläubige Juden ab. Die protestieren seit Monaten dagegen. Aus ihrer Sicht können sie ihre Religion im Militär nicht mehr richtig ausüben. So werden dort zum Beispiel Männer und Frauen nicht strikt getrennt.
Und sonst in der Welt?
Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan will Facebook und YouTube jetzt doch nicht sperren. Im Interview mit einer Zeitung ruderte er zurück. Gefälschte Aufnahmen im Internet werde er zwar weiter bekämpfen, eine völlige Blockade komme aber nicht in Frage. Vor wenigen Tagen hatte Erdogan noch das Gegenteil behauptet. Da hatte er angekündigt, soziale Netzwerke und Kurznachrichtendienste nach den Kommunalwahlen Ende des Monats blockieren zu lassen. Der türkische Regierungschef steht unter Druck, weil im Netz Audios kursieren, die ihn in den Verdacht der Korruption bringen. Es handelt sich um Telefonmitschnitte, die Erdogan allerdings als Fälschung bezeichnet. Er behauptet, dass Gegner im Polizei- und Justizapparat das Material in Umlauf gebracht haben, um ihn zu belasten. In den USA sollen Sexualverbrechen beim Militär schärfer geahndet werden. Dafür hat sich der Senat einstimmig ausgesprochen. In Zukunft sollen sich Soldaten demnach nicht mehr gegen Vorwürfe sexueller Belästigung wehren können, indem sie auf ihre militärischen Verdienste verweisen. Das war in den letzten fast 100 Jahren übliche Praxis. Das Verteidigungsministerium schätzt, dass allein 2012 bis zu 26.000 Soldaten bei der US-Armee Opfer von sexuellen Übergriffen wurden. Allerdings ist die Dunkelziffer wahrscheinlich wesentlich höher, weil viele Opfer Übergriffe nicht anzeigen. Syrien hat ein neues Wahlgesetz, das Oppositionelle de facto vom Präsidentenamt ausschließt. Medienberichten zufolge hat das Parlament beschlossen, dass Syriens Staatsoberhaupt in Zukunft direkt vom Volk gewählt werden soll. Um sich bewerben zu dürfen, muss man aber in den vergangenen 10 Jahren ohne Unterbrechung in Syrien gelebt haben. Und man braucht die Unterstützung von mindestens einem Siebtel der Parlamentsabgeordneten. Regimekritiker meinen, dass kein Oppositionspolitiker diese Voraussetzungen erfüllen kann. Denn im Parlament säßen nur Anhänger des aktuellen syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, der Staatsoberhaupt bleiben will.
Wissensnachrichten.
Elefanten erkennen an der Sprache und an der Stimme des Menschen, ob der ihnen gefährlich werden kann. Das ist eine Nachricht heute aus den Wissensnachrichten. Ann-Kathrin Horn ist bei mir. Du hast dir die Studie angeschaut. Um was ging es da genau?
Forscher der Uni Sussex haben afrikanische Elefanten untersucht im Amboseli-Nationalpark in Kenia. Die Forscher haben sich gedacht, der Mensch ist einer der größten Feinde des Elefanten. Also könnte es ja sein, dass Elefanten vielleicht schon an der Stimme eines Menschen erkennen, ob der eine Gefahr für sie darstellt. Die Wissenschaftler haben Elefantenherden per Lautsprecher verschiedene Stimmen vorgespielt und dann geschaut, wie die Herden reagieren, also ob sie Angst bekommen.
Und bei einigen Stimmen hatten die Elefanten dann mehr Angst als bei anderen?
Am meisten Angst hatten die Tiere bei den Maasai. Das ist eine Volksgruppe, die unter anderem in Kenia in dem Nationalpark lebt. Und die Maasai und die Elefanten kommen sich immer wieder in die Quere, zum Beispiel beim Wassersuchen. Und da gibt's auf beiden Seiten auch immer wieder mal Tote.
Und woher wissen die Elefanten, ob eine Stimme zu einem Maasai gehört oder nicht?
Die Forscher sagen, dass die Elefanten zwischen Sprachen unterscheiden können. Sie haben nämlich nur Angst vor der Stimme der Maasai und nicht vor der Stimme der Kamba. Die Kamba leben auch in der Region und mit denen gibt es keinen Streit. Wir können uns ja mal anhören, wie ein Maasai klingt und wie ein Kamba klingt. Die Forscher haben den Satz aufgenommen, der übersetzt heißt: Schau da drüben, eine Gruppe Elefanten kommt näher. Hier ist der Maasai. Und jetzt kommt der Kamba.
Ja, sie ist ja bei, wenn es so geht. Sie ist ja bei.
Das klingt ja tatsächlich relativ unterschiedlich. Also ist es vielleicht gar nicht so schwer für die Elefanten, das zu unterscheiden?
Naja, die Elefanten können noch ein bisschen mehr. Und zwar können sie auch innerhalb einer Sprache unterscheiden. Nämlich, ob ein Mann spricht oder eine Frau oder ein Kind. Gefährlich werden den Elefanten eigentlich nur die Männer, denn die Frauen und die Kinder machen nicht mit bei der Elefantenjagd. Also wir hören noch mal den Maasai-Mann. Und jetzt kommen die Frau und das Kind. Also Angst macht den Elefanten am meisten der Maasai-Mann, weil sie mit dem schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und die Forscher sagen übrigens, dass nicht nur Elefanten Stimmen und Sprachen erkennen können, sondern vielleicht auch noch andere Tiere.
Wir bleiben bei Tieren. Neues gibt's auch von den Fledermäusen.
Genau. Forscher meinen, dass Fledermäuse sehr empfindlich sind, was Lichtverschmutzung angeht. Also künstliches Licht in der Nacht. Die Forscher haben festgestellt, wenn es hell ist, dann fressen Fledermäuse weniger. Und das ist nicht nur ein Problem für die Fledermäuse, sondern auch für den Regenwald. Die Fledermäuse verteilen nämlich mit ihrem Kot Pflanzensamen. Aber wenn sie weniger essen, dann gibt's natürlich auch weniger Samen zum Ausscheiden. Und die Forscher sagen, das ist schlecht für das ökologische Gleichgewicht im Regenwald.
Also halten wir fest, weniger Licht im Regenwald wäre besser für Fledermäuse und den Regenwald. Es gab aber noch eine Studie heute zum Thema Licht, aber da geht es um den Menschen. Um was genau?
Forscher aus Belgien haben untersucht, bei was für einer Art Licht die Menschen besonders fit sind, also geistig fit. Sie haben mehrere Testpersonen nacheinander bestrahlt mit orangefarbenem, blauem und grünem Licht. Und danach mussten die dann einen Gedächtnistest machen.
Und was kam dabei raus?
Orangefarbenes Licht ist am besten fürs Gehirn, sagen die Forscher. Auf jeden Fall zumindest besser als blaues Licht. Die Forscher glauben, dass durch orangefarbenes Licht Stoffe im Körper ausgeschüttet werden, die eben fit machen. Sie meinen, dass man zum Beispiel in Schulen besser darauf achten sollte, welches Licht dann zum Einsatz kommt.
Gehirndoping über Licht war das. Danke, Ann-Kathrin.
Wetter.
Heute war es fast überall sonnig und warm. Heute Nacht gibt es kaum Wolken bei 2 Grad im Süden und Norden, 9 Grad am Oberrhein und 6 Grad im Osten. Morgen früh erstmal Nebel im Nordwesten. Der Tag wird aber in ganz Deutschland sonnig, zwischen 9 Grad am Meer und 19 Grad im Westen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.